So, servus zusammen, servus Arne.
Servus.
Herzlich willkommen zur 95. Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Bei uns ist heute wieder ein bisschen Winter eingekehrt. Die Berge sind wieder ein bisschen weiß draußen. Mhm. Hat doch noch mal ein bisschen runtergeschneit. Jetzt, wo wir uns Mitte März befinden, steht ja am Wochenende so das erste für mich größere Wettkampfziel, also nicht für mich selber, sondern für meinen Athleten an.
Ach so, ich dachte schon.
Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 beim Petit Ballon am Wochenende.
Ja.
Was ja auch das Qualifikationsrennen für die, oder Sichtungsrennen für die Europameisterschaft-Qualifikation der Long Distance für die deutschen Läufer ist. Mhm. Und gleichzeitig auf der kurzen Strecke, auf der 24-Kilometer-Strecke, ist es auch die französische Qualifikation für die nationalen Meisterschaften in Frankreich.
Ja, das habe ich auch gelesen gehabt. Ich habe mich eben gerade erst gewundert, dass du vielleicht doch ein Rennen machen möchtest, was du mir verschwiegen hast.
Leider nicht.
Irgendwo geheim und heimlich irgendwo dich angemeldet. Ich habe auch einige Athleten dort am Start. Mal schauen, was da geht. Also ich freue mich auf jeden Fall auf ein kleineres Rennwochenende. So 4, 5 werden es auch sein, die jetzt am Wochenende wieder unterwegs sein werden. Die ganz große Masse geht natürlich jetzt noch nicht am Start. Das dauert noch ein paar Tage bis zu weiteren oder anderen Rennen, bis dann so alle im Trailfieber wieder drinne sind.
Genau, ich habe mit der Martha, ja, die Siegerin von letztem Jahr am Start, und mit dem Max Kirschbaum auch einen, ja, denke ich mal, guten Kandidaten für relativ weit vorne, der ja auch sicherlich Ambitionen Richtung Europameisterschaft hat. Also da bin ich mal gespannt, was bei denen so geht.
Ja, ich habe mit Marcel einen recht guten und starken Athleten am Start, der sicherlich auch auf die Europameisterschaft schielt. Also da biete ich auf jeden Fall Konkurrenz
Battle
bei dir. Mal gucken, wie es dann am Ende kommt.
Ja.
Aber sonst, Schnee ist gar nicht so das, oder Wintereinbruch ist gar nicht so das Problem. Wir haben hier so Güllezeit, würde ich sagen.
Ja, stimmt.
Also momentan ist wirklich das Laufen sehr, sehr unerträglich. Gerade wenn man eh schon irgendwie also Magenprobleme hat oder ein bisschen so Übelkeit vielleicht über den Tag, da ist Gülle-Geruch nicht das Geilste. Und das wird hier wirklich konstant überall die letzten Tage in Massen ausgefahren und ist wirklich eklig. Also das ist das Problem am Alkohol.
Ja, sie hätten so ein bisschen, glaube ich, auf ein bisschen mehr Niederschlag und Regen gehofft, die Bauern. Deswegen am Wochenende alles rausgehauen, was sie gefunden haben, in ihren Tanks noch vom Winter. Und es kam aber halt kein Regen. Mhm. Heute Nacht hat es jetzt mal ein bisschen mehr geregnet. Da hat es jetzt hoffentlich alles ein bisschen weggeschwemmt oder in den Boden geschwemmt, besser gesagt. Aber die letzten Tage war schon, wie du sagst, richtig übel. Also auch wenn man dann draußen unterwegs war, die Sachen stinken halt auch irgendwann echt auch nach Gülle.
Ja, es ist wirklich so schlimm. Also hier in Füssen ist es selber ja gar nicht so extrem, weil nicht ganz so viele Felder in der Nähe sind. Aber man darf keine Wäsche aufhängen auf den Balkons. Das kannst du echt knicken, sonst riechen die Sachen nach Gülle. Selbst hier in Füssen und auf den Dörfern und außerhalb der Stadt ist es nochmal viel, viel schlimmer. Aber wenn wir da unterwegs sind und laufen gehen, du hast halt nicht nur den Geruch, sondern du hast teilweise auch schon den Gülle-Geschmack im Mund. Also so schlimm ist das teilweise. Und die hauen halt, während man vorbeiläuft, eine nach der anderen Tour da raus und hauen das Feld voll mit Mist und Gülle und weiß was ich was. Und das ist der große Nachteil. So schön das Allgäu vielleicht auch sein soll, am Ende ist es halt eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft. Und das merkt man dann natürlich extrem jetzt zum Frühling, wenn die Güllezeit wieder offiziell gestartet ist.
Genau, aber kommen wir jetzt 2 Wochen durch und dann ist hoffentlich vorbei wieder für eine Zeit lang.
Ah, ich weiß nicht, da kommt noch mal was.
Genau, also ansonsten läuft ganz gut, finde ich, vom Laufen her. Training, passt soweit. Mhm. Umfang passt ganz gut. Letzte Woche auch 105 Kilometer drin gewesen. Hätte gerne noch der ein oder andere länger drin sein können, aber aufgrund unseres Besuchs in Innsbruck beim Trailrunning-Symposium, worauf wir später dann noch zurückkommen, habe ich dann Sonntag nichts mehr gemacht, sonst wäre ich sicherlich 120 in die Richtung wieder gekommen auf jeden Fall.
Ja, mein Tag Pause ist ja auch nicht verkehrt, sei uns auch gegönnt, dass wir mal einen Tag nicht trainieren und dementsprechend ist es bei mir auch knapp unter 100 geworden, aber im Gesamten eine gute, solide Woche und mal schauen, wie es jetzt die Woche weitergeht. Ein paar Kilometer sind schon weggespult und höchstwahrscheinlich ab morgen dann auch die ersten Intervalle wieder im Kasten.
Genau, also von dem her, Training läuft weiterhin. Erste Ziele kommen bald irgendwann in Sicht. Stört mich gerade noch so ein bisschen, da kein wirkliches Ziel. im Moment zu haben, beziehungsweise dass die Ziele so weit weg sind. Ich muss mir jetzt doch dann mal irgendwo was suchen oder so.
Mhm. Ja, erste große Highlight wird wahrscheinlich für mich der Mountainman werden oder der erste Wettkampf, den ich mache im Mai. Werden wir aber vielleicht nochmal so ein kleines Zwischenziel suchen. Vielleicht nochmal persönlich hier den Kini-Trail ablaufen. Da bin ich ja vor 2-3 Jahren mal die 21 Kilometer gelaufen. Vor 2 Jahren muss das gewesen sein. Und da würde ich gerne einfach nochmal eine neue Bestzeit aufstellen. Wenn denn kein Rennen kommen sollte, mache ich dann sowas.
Ja, genau. Also von dem her schauen wir mal, was sich da noch ergibt als Ziele.
Mhm. Was ist denn das Thema heute?
Genau, von den Themen her wollen wir erstmal kurz über die News drüber blicken, was es so gab. Dann wollen wir den zweiten Teil Halbmarathon abliefern, wo wir letzte Woche ja eher uns auf Training spezialisiert haben. Geht es jetzt eher hier noch um den letzten Schliff vor dem Rennen, wie man dann die prognostizieren kann, was man ungefähr laufen kann und dann auch, wie man das Rennen überhaupt angeht. Und anschließend haben wir die Kategorie, unseren Athleten der Woche, Athletin der Woche wieder ein bisschen zurückgeholt. Wir haben den Lukas, dein Athlet, der in Neuseeland war, beim Tararua Ultra.
Genau, schon ein bisschen länger her, der Wettkampf, aber ich denke schon, dass es noch ein Athlet ist, der würdig ist, hier der Athlet der Woche zu werden.
Genau, er hat uns auch da eine Sprachnachrichten geschickt und da hören wir dann auch gegen später nochmal rein. Und abschließend wollen wir noch ein bisschen drüber berichten und diskutieren, was wir so am Wochenende in Innsbruck erlebt haben. Weil es gab sicherlich den einen oder anderen spannenden Insight, den wir hier noch droppen können.
Ja, auf jeden Fall, gerade so Richtung Zukunft werden wir sicherlich auch nochmal gemeinsam schauen, wir beide, was das Trailrunning vielleicht mit sich bringt. Und da gibt es schon aus Innsbruck jetzt ja vielleicht Zukunftspläne. Ob die dann am Ende umgesetzt werden, das ist natürlich noch alles nicht so klar. Aber Innsbruck oder Österreich zeigt auf, dass sie da auf jeden Fall Bock haben auf Trailrunning. Und da kann sicherlich zwischen uns beiden nochmal das ein oder andere an Diskussionen entstehen. Beziehungsweise vielleicht auch einfach die Gedanken, die wir jetzt übers Wochenende auch gemeinsam besprochen haben, diskutiert haben, hier einfach nochmal im Podcast wiedergegeben.
Genau, also von dem her, volles Programm auf jeden Fall.
Aber ich würde sagen, jetzt haben wir doch in den News haben wir doch einige Highlights, oder?
Wie meinst du Highlights?
Ja, in der News-Kategorie. Also das ist jetzt nicht so wieder nur ja, Ergebnisse abbacken, sondern es ist durchaus ja wieder ein bisschen was los gewesen in der Laufwelt.
Genau, einmal war auf jeden Fall 6 Tage lang was los bei Camille Herron.
Der ein oder andere munkelt, sie läuft immer noch.
Ja, ich denke mal, sie läuft immer noch. Also Lululemon, ihr Sponsor, hat ein Event veranstaltet, was, ja, ich denke mal, war extra darauf ausgelegt, dass sie da auch Rekord laufen kann. Eine 4-Kilometer-Runde an so einem See, auch per Livestream übertragen. Und ich glaube, 10 Frauen waren am Start. Also war auch ein reines Frauenrennen. Und 6 Tage lang ging es einfach darum, wie weit man da laufen kann. Mhm. Und Camille Rohr ist ja eh schon bekannt dafür, dass sie hier Ausnahmeleistungen produzieren kann. Hat da ja auch schon verschiedene Rekorde gehalten. Und in den 6 Tagen hat sie 13 neue Rekorde gesammelt.
Ja.
Ich werde die auch alle jetzt einfach mal runterhauen. 48 Stunden amerikanischer Rekord der Frauen, 300 Meilen Weltrekord der Frauen, 500 Kilometer Weltrekord der Frauen, 72 Stunden Weltrekord der Frauen, dann kam der 600 Kilometer Weltrekord der Frauen, der 400 Meilen Weltrekord bei den Frauen, 96 Stunden Weltrekord bei den Frauen, 700 Kilometer Weltrekord bei den Frauen, 800 Kilometer Weltrekord bei den Frauen, 500 Meilen Weltrekord der Frauen, 120 Stunden Weltrekord der Frauen, 144 Stunden Weltrekord der Frauen und 900 Kilometer Weltrekord der Frauen in 142 Stunden.
Ja, brutal. Da können wir glücklich sein, dass es nicht den 650 Kilometer Rekord noch gibt, den 450
Meilen Rekord. Hat sie auf jeden Fall auch alle.
Die hat sie natürlich auch alle geholt. Ja. Also jeder Zwischenkilometer ist natürlich auch ihrer. Da war noch nie eine Frau auf der Welt schneller.
Genau, heißt aber, sie ist halt in 6 Tagen 900 Kilometer gelaufen.
Ja, wir haben uns das ja auch angeschaut. Das war ja wirklich jetzt ein Stream-Event, was so ein bisschen die letzten Tage uns ja auch begleitet hat. Man muss sagen, die ganz, ganz große Stimmung war da nicht vor Ort. Es war ein bisschen schade natürlich. Klar, es schaut sich jetzt keiner 6 Tage die Camille Herron an, wie sie da im Kreis rennt. Aber sie ist dann teilweise durch ihre Rekorde gelaufen und es hat dann ein Zuschauer geklatscht, was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, sie hat da wirklich auch großen Respekt auf der ja, Social-Media-Seite bekommen. Teilweise haben sogar Leichtathletik-Seiten über ihre Rekorde berichtet. Also auch dort nicht nur die Ultraszene oder Trailrunning-Szene, die sie gefeiert hat, sondern auch wirklich in der Leichtathletik-Szene angekommen.
Ja, und die Distanz ist halt also brutal. Ich meine, die Rekorde stehen ja allein nur deswegen, weil es jemand macht. Mhm. Also 500 Meilen, ja, gab es, glaube ich, nicht so viele Rekordversuche bisher.
Gibt es da irgendwie Vergleiche zu den Männern? Hast du da mal geschaut?
Das habe ich nicht nachgeschaut,
okay. Nee. Also gut, dann. Ja, aber wird wahrscheinlich auch nicht weit entfernt davon sein.
Ja.
Ja, und, ja, ich habe die letzten, glaube ich, auch den letzten Rekord gesehen oder einen der letzten Rekorde. Sie hat ja einen sehr ungewöhnlichen Laufstil, ja. So, den man sich erstmal
dran gewöhnen muss.
So. Aber der sah auch hinten raus nicht anders aus als am Anfang.
Also das wird nicht
kann man anders sagen.
Ja. Nee, also da schon muss man wirklich sich dazu durchmotivieren, das muss man auch aushalten, laufmechanisch quasi, da wirklich 900 Kilometer zu laufen in 6 Tagen. Ich meine, das sind ja immer noch 150 Kilometer pro Tag.
Ja.
In 24 Stunden läufst du immer noch 150 Kilometer weit. Also dementsprechend ist das auch runtergerechnet auf einzelne Tage schon noch eine enorme Distanz.
Wie sie geschlafen hat oder sowas, weißt du auch
nicht. Das weiß ich nicht, nee.
Gab es auch, glaube ich, kaum Aufzählungen. Aber gucken, was da noch kommt.
Ja, genau. Also gibt es sicherlich noch mal die ein oder andere filmische Zusammenfassung auch von dem Ganzen.
Also können wir hoffen, dass sie inzwischen von der Strecke entfernt wurde, sonst würde sie immer noch laufen.
Wahrscheinlich schon. Wenn das Ding 8 Tage gelaufen wäre, hätte sie jetzt den 1000, 1100, 1200 Kilometer Rekord wahrscheinlich auch noch.
Also schon. Krasse Leistung, Respekt an Camille Héron.
Ja.
Glückwunsch dazu.
Dann waren in Italien schon einmal World Championships, nämlich die Sky Snow World Championships. Mhm. Was so ein bisschen die Trailrunning auf Schnee Weltmeisterschaften sozusagen sind, um das mal so zusammenzufassen. Hier kann man vor allem bei den Frauen herausheben, dass beim Vertical Siegerin Tove Alexandersen, die ja auch bekannt ist aus der internationalen Spitze. 2. Platz ging an Deutschland, an die Madeleine Kappeler. Und 3. Platz an Corinna Giardi aus Italien. Und das war der Vertical. Und es gab dann am nächsten Tag auch nochmal ein Classic-Rennen mit 15 Kilometern, 500 Höhenmetern. Und da war genau das gleiche Podium. Also auch Alexandersen hat wieder gewonnen, die Tove. Dann Madeleine Kappeler auch wieder Silbermedaille, 2. Platz. Mhm. Und Corinna Giardi auch hier wieder 3. Also genau die gleiche Reihenfolge auf dem Podium. Aber vorne war es sehr, sehr knapp. Also um 16 Sekunden Abstand hätte sich die Madeleine fast die Goldmedaille geholt.
Ja, also die Tove ist ja super bekannt aus der Skyrunning-Serie, aber auch übergreifend in der Trailrunning einfachen Geschichten ist sie sehr stark unterwegs und kann da starke Leistungen abrufen. Zeigt dann es auf jeden Fall die Madeleine Kappeler, die ja hier auch aus dem Allgäu kommt, wirklich sehr, sehr stark unterwegs ist. Und die hat immer schon starke Leistungen im Berglauf abgerufen. Mal schauen, ob sie sich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr in die internationale Szene des Trailrunnings wagt. Hier in der Region ist sie doch teilweise unbesiegt unterwegs und gewinnt sowas wie die Weisertal-Challenge durchaus mal öfters, soweit ich das im Kopf habe.
Genau, und in beiden Rennen, im ersten Rennen 16 Sekunden Abstand, im zweiten Rennen 26 Sekunden Abstand, also mit ein bisschen Glück oder vielleicht ein Mühe besser drauf, hätte sie auf jeden Fall auch 2x Gold holen können.
Ich glaube, sie hat irgendwie 4x Silber geholt, habe ich gelesen.
Ja, weil es teamtechnisch dann auch noch Silber gab und so weiter.
Genau, beides Mal. Genau, irgendwie gab es auf jeden Fall 4 Silbermedaillen für sie, sehr erfolgreich. Das deutsche Team in der Sky Snow World Championship Serie.
Genau. Bei dem Classic-Rennen waren Marcel Höche und Andreas Schindler noch mit am Start, die, ich glaube, 11. und 12. geworden sind. Mhm. Auch nur mit 1 Sekunde Abstand, die sich da auch ein ziemlich hartes internes Battle geliefert haben.
Ja, also ich weiß nicht, braucht man es oder braucht man es nicht? Das kann man sicherlich diskutieren. Ist cool, dass es da auch wie Wintersport gibt. Ich finde es jetzt nicht so attraktiv für mich persönlich, aber cool, dass da Leute unterwegs sind und dann vielleicht dann auch im Sommer dann entsprechend ihre Leistung dann auch auf der Skyrunning World Series oder sowas abrufen können.
Ja, genau. Genau, das waren schon mal so die 2 Renn-News, die ich hier an der Stelle hatte. Dann gab es in Spanien den Vorfall, den bestimmt viele auch schon auf der normalen Presse mitbekommen haben, war ja dann doch auch bei einigen Nachrichtenportalen und so weiter zu lesen. Ein spanisches Radrennen war, ich würde mal sagen, von einer kleinen Doping-Geschichte überschattet. Mhm. Weiß man nicht so genau, weil 140 Fahrer sind an den Start gegangen im Tag und nur 52 sind im Ziel angekommen. Das heißt, über 88 Fahrer sind rausgegangen aus dem Rennen, weil wohl im Ziel die Dopingkontrolle gewartet hat.
Ja.
Und sie dementsprechend dann gesagt haben, nein, da breche ich das Rennen lieber ab. Was ja auch schon für sich selbst spricht eigentlich.
Ja, also krasser Vorfall. Man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Profirennen, irgendwelche World-Tour-Athleten, die dort am Start stehen, sondern
ein Amateurrennen.
Quasi, ein Amateurrennen, ja. Wo sicherlich auch junge, zukunftsorientierte Athleten dabei sind, aber auch ältere Nicht-Profi-Athleten, die dort am Start stehen. Und für die geht es um nichts, als vielleicht den Sieg oder mal eine Sekunde schneller zu fahren als letztes Jahr oder ihre persönliche Leistung nochmal zu steigern. Und das ist ja auch genau der Punkt, den wir in diversen Podcasts und Folgen auch schon angebracht haben, was sicherlich im Trailsport, da gibt es auch viele ambitionierte Menschen, Personen, die da mitmachen. Und vielleicht ist es nicht ganz so extrem, aber ich würde sagen, dass es da nicht frei ist von Doping bei uns im Sport.
Ja, so eine spanische Zeitung hat dann berichtet, dass gerade da im Raum Alicante da im Moment verstärkt Dopingkontrollen bei Radrennen stattfinden und sich das bei den letzten Rennen auch schon irgendwie gezeigt hat. Da sind auch einmal nur 192 von 180 Fahrern im Ziel angekommen, bei einem anderen Rennen nur 117 von 180 Fahrern. Also es ist dann schon auffällig gewesen oder im Moment auffällig, dass sobald da was bekannt ist, dass da ein Test stattfindet, dass dann einfach fast 50% wegen angeblichen Reifenpannen, Erschöpfungen auf einmal das Rennen nicht beenden können.
Ja, da muss man gar kein Verschleierungsmittel mehr vorm Rennen schlucken, haben wir ja auch schon gehabt beim Angermund zum Beispiel, sondern vielleicht sich einen Nagel mitnehmen, den man sich vielleicht noch schnell ins Reifen haut, um dann entsprechend auch den Ausstieg zu rechtfertigen. Wenn man sich jetzt fragt, warum werden die nicht danach kontrolliert, geht nicht, weil das keine Kaderathleten sind. Das heißt, Kontrollen nach der Zielankunft oder abseits vom Rennen sind bei den Athleten nicht möglich. Also da kann die NADA oder die WADA-Kontrolle Löhre nicht bei der Haustür klingeln und sagen, hey, wir wollen gerne Blut oder Urin von euch, um sie zu testen. Das geht dann wirklich nur im Zuge und im Rahmen des Rennens.
Genau, und da werden wohl immer 6 Fahrer ausgelost, die getestet werden, die ins Ziel kommen, plus der Gesamtführende und der Etappensieger, wenn es ein Etappenrennen ist. Mhm. Also dementsprechend kannst du halt wirklich jeden treffen, der finisht.
Ja, ich finde das ist wichtig. Also ähnlich kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Man muss ja da nicht mit Kontrollen übertreiben, dass man irgendwie, weiß ich nicht, im Trailrennen 100 Leute, 200 Leute irgendwie testet oder durchschaut, sondern halt so eine kleine Zahl an Athleten einfach beobachtet, um natürlich auch die Akzeptanz gegen Doping halt weiterhin zu fördern und zu schaffen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, dort einen sauberen Sport in allen Ausdauersportarten hinzubekommen, im Radsport, aber vielleicht auch nicht zuletzt im Trailrunning-Sport.
Genau, also von dem her mal schauen, wie sich das insgesamt weiterentwickelt, auch bei uns im Sport quasi. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so krass wird, dass beim OCC auf einmal die Hälfte aufgibt, weil sie weiß, dass die Dopingkontrolle im Ziel wartet.
Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, dass viele erwischt werden würden. Ich glaube aber, viele machen sich da überhaupt gar keine Gedanken, was sie eigentlich an Produkten nehmen, was sie ihrem Körper zufügen. Deshalb würden wahrscheinlich in so einer Stichprobe im größeren Rahmen durchaus Proben positiv sein. Die Läufer sind sich aber ihrer Schuld gar nicht bewusst. Aber ich glaube, dass durchaus einige auch Mittel nehmen, die verboten sind, die einfach auch bewusst eingenommen werden, um halt wirklich auch mal Leistungssteigerung zu erreichen.
Mhm. Ja, kann durchaus sein, auf jeden Fall. Okay. Dann hatten wir ja die letzten zweimal aufgerufen, bei unserem Gewinnspiel noch mitzumachen. Mhm. Wir haben zwei, beziehungsweise einen Damen, einen Herren, Salomon S-Lab 2. Nicht S-Lab, sondern Salomon Phantasm 2, genau. So rum, ohne das S-Lab, verlost. Weiß nicht, warum ich das immer mit eingespeichert habe. Wahrscheinlich, weil es zu ähnlich klingt. Also zwei Salomon Phantasm 2 gab es zu gewinnen. Der Felix hat wieder Losfee gespielt und hat zwei Athleten oder zwei Bewerber rausgezogen. Einmal geht das Damenpaar an die Nadine.
Ja.
Instagram-Name die_na_dine. Also, wenn du zuhörst, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Sie will dieses Jahr den Madeira-Ultra laufen.
Das heißt, sie braucht den Schuh wahrscheinlich erst nach dem Wettkampf.
Ja.
Weil jetzt wird sie wahrscheinlich fleißig auf den Trails trainieren, weil der Wettkampf ja auch nicht mal allzu weit entfernt ist.
Genau, knappe 6 Wochen noch entfernt. Mhm. Also von dem her, da läuft die Zeit schon auf den Trails.
Genau.
Und das Herrenpaar geht an den Running Tobi. Der schreibt, dass sein Highlight dieses Jahr ein Home-to-Home-Abenteuer von München nach Bayreuth ist. Mhm. Das sind mehr als 300 Kilometer, hat er geschrieben. Das wird er als Mehrtagesabenteuer laufen, entlang des Goldsteigs.
Was ist der Goldsteig? Ist das ein trailiges Abschnitt oder ist das?
Ja, genau, ist so ein trailiges, welliges Gelände, ja.
Okay. Ja. Aber da kann man den Schuh durchaus mal tragen.
Ja, eher nicht.
Okay.
Ist wahrscheinlich eher Trail, was er da laufen wird.
Okay.
Oder vielleicht auf ein paar Überführungspassagen auf Schotter, wo er dann da tragen wird.
Ja.
Und er schreibt, die Vorbereitung davon wird der 50-Kilometer-Lauf im Elsass vom UTMB sein.
Ja, also er wird auf jeden Fall noch das eine oder andere flach machen, weil sicherlich wellige, laufbare Strecken sich für seine Zielsetzungen noch durchaus anbieten.
Ja.
Also da kann den Schuh dann, sobald er angekommen ist, gleich nochmal benutzen. Genau, da aber nicht traurig sein, weil es ein bisschen dauert mit dem Schuh. Das ist, weil die natürlich dann aus Frankreich kommen, beziehungsweise dort auch entsprechend Vorlaufzeit brauchen. Aber wir leiten das so weiter und dann werdet ihr sicherlich auch den Schuh zeitnah bekommen.
Genau, also herzlichen Glückwunsch erstmal. Wir kontaktieren euch und wegen Schuhgröße und so weiter und Adresse und dann nimmt das Ganze seinen Weg.
Okay.
Genau. Dann kommen wir zum, ich habe noch einen Filmtipp, muss ich noch mit einwerfen.
Was schaust du mal für Filme? Wann hast du so Zeit dafür?
Da habe ich, mal durchgeguckt.
Ja, bei der Arbeit oder
gestern.
Was?
Nee, der kam gestern Abend raus, deswegen okay. Habe ich da gestern Abend ein bisschen reingeschaut gehabt. Der heißt Nummer 17, To Finish the Barclay Marathons. Mhm. Ist von Karel Sabe quasi die Dokumentation über ihn, wie er versucht, Barclay-Marathon-Finisher zu werden. Und wie gesagt, ich habe selber noch nicht viel reingeschaut, aber ist über eine Stunde lang, ist auch wirklich hochwertig produziert, war gestern auch so mit eigener Premiere und so weiter extra veröffentlicht, also macht sicherlich Bock reinzuschauen. Müsst ihr euch vielleicht bis nächste Woche mal anschauen und dann
quatschen wir nochmal drüber.
Quatschen wir vielleicht nochmal drüber.
Aber den gibt es bei YouTube ganz normal
zu bekommen? Genau, gibt es ganz normal bei YouTube zu schauen, okay. Ja. Ja. Also Number 17, To Finish the Barclay Marathons, mhm. Findet jetzt, ihr auch bei YouTube.
Geht jetzt eh bald wieder los, oder, mit Barclay?
Müsste jetzt irgendwann wieder sein, ja.
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 Also wahrscheinlich schon voll im Gange, wir haben es bloß nicht mitbekommen.
Ja, läuft wahrscheinlich gerade schon.
Ja.
Genau, dann wollten wir halt Marathon komplementieren. Mhm. Wir haben letzte Woche ja euch ein bisschen über Trainingsvarianten für den Halbmarathon berichtet, was ihr so noch machen könnt, was ihr machen solltet, wie lang die längsten Läufe sein sollten. Und heute wollen wir so ein bisschen mit Teil 2 dahingehend beginnen.
Ja, ich glaube, dass der ein oder andere Halbmarathon jetzt direkt vor der Tür steht. Wir haben ja letzte Woche schon durchaus ein kleineres Event gehabt, wo der ein oder andere den Marathon-Bestzeit versucht hat oder auch die Halbmarathon-Bestzeit aufzustellen in Bienenwald. Marathon-Event. Da gab es durchaus ja auch schnelle Zeiten bei der ein oder anderen Trailläufer im Semi-Profi-Bereich oder im Hobby-Bereich. Aber es kommen sicherlich noch mal ein paar. Und was man sich natürlich jetzt für Gedanken macht, wenn man kurz vor seinem Rennen steht oder in den letzten Wochen sich befindet, wie man am besten halt auch das Pacing wählt. Wir haben ja auch schon berichtet gehabt, dass man da sicherlich sehr gut über die 10-Kilometer-Zeit gehen kann. Und sich dort auch die Pace-Vorgaben für die Trainingseinheiten, aber auch für die Zielzeit schon ein bisschen umrechnen kann. Aber das heißt ja nicht am Ende, dass man wirklich auch über 21 Kilometer das durchhält. Da ist natürlich dann auch das Trainingsvolumen entscheidend, die Intervallbelastung ist entscheidend. Und da nutze ich immer Intervalle, um halt so ein bisschen zu sehen, hat das Training dann überhaupt funktioniert? Ist der Athlet dann in der richtigen Intensität unterwegs oder rennt er bei seinen Intervallen zwar die Vorgaben durch, aber viel zu schnell. Wir haben ja gesagt, eine gute Einheit kann zum Beispiel die 3x5000 Meter sein. Für die ambitionierten Athleten, die vielleicht da unter 1,30 laufen, für die Athleten, die eher auf den ersten Halbmarathons unterwegs sind und eher so um die 1,45, ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller laufen, kann dann zum Beispiel die 3x4 Kilometer eine sehr, sehr gute Variante sein. Kilometer Pause dazwischen und dann wieder den nächsten Block bzw. die nächste Wiederholung im Halbmarathon-Tempo, was man sich dann gerne wünschen würde. Und wenn man da dann ein bisschen genauer in die Herzfrequenzwerte reinschaut, kann man schon ein bisschen erahnen, ob man dort im richtigen Bereich unterwegs ist. Das heißt, legt diese Einheit vielleicht so 3 Wochen vor das Rennen, dass ihr euch nochmal ausreichend erholen könnt. Die Woche vor dem Rennen, Tapering natürlich nochmal mit einbauen. Das heißt etwa 2 bis 3 Wochen vorm Rennen und dann könnt ihr auch ein bisschen erahnen, wo es dahin geht. Wichtig ist, dass natürlich die Herzfrequenz nicht dauerhaft in der oberen Zone 4 unterwegs sein darf. Das heißt, die muss zwischen oder bei jedem dieser Intervalle langsam ansteigen. Im ersten Intervall befindet sich vielleicht die Herzfrequenz eher in unsere Zone 3 Bereiche. Das heißt, bei 92-94% der Schwelle geht dann im zweiten Intervall dann eher so Richtung 95-96% dort im mittleren Zone 3 bis leichten Zone 4 Bereich. Und im letzten Intervall kann es dann auch mal Richtung Schwelle gehen. Dann ist es auch durchaus okay, dass man dort diese hohen Herzfrequenzwerte erreicht. Aber die hohen Herzfrequenzwerte dürfen nicht in den ersten 2 Intervallen drin sein. Wenn man dort schon die Schwellenleistung bei 100% erreicht, dann wird es eine richtig zähe Sache, weil ihr ja noch im Rennen fast 11-10 Kilometer vor euch habt. Das heißt, dort gibt es dann irgendwo das Problem, dass ihr einfach die Energie und Leistung nicht mehr aufrechterhalten könnt und deutlich an Tempo rausnehmen müsstet.
Dann ist man eher ein bisschen zu schnell die Intervalle gelaufen, was man dann nachher nicht aufs Rennen übertragen kann.
Genau. Also schaut nach, dass ihr wirklich im ersten Intervall wirklich in der unteren Zone 3 unterwegs seid, im zweiten Intervall mittlere Zone bis Anfang Zone 4 und im dritten Intervall kann man durchaus dann auch in der oberen Zone 3 starten und dann auch in der mittleren Zone 4 unterwegs sein, bis vielleicht an die Zone 4 am Ende. Wenn das so klappt, dann könnt ihr eure Halbmarathonzeit, denke ich mal, so angehen, wie ihr sie geplant habt. Schaut auch, dass die Herzfrequenzverläufe im Gesamten nicht ganz so steil sind. Wenn sie dann schon in jedem Intervall sehr steil nach oben gehen, weil ihr dann merkt, dass es hinten raus auf den letzten paar Metern des jeweiligen Intervalls schon richtig hart wird, dann auch da ist ein Zeichen dafür, dass das Tempo oder das Training noch nicht ausreicht. Geht dann lieber beim Rennen mit etwas langsamerer Pace an und nicht ganz so riskant ins Rennen.
Genau.
Habe ich das so gut erklärt?
Ja, war's, glaube ich, ganz gut.
Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, nochmal zu schauen. Seid ihr mit eurer Zielzeit so im Rhein, könnt ihr damit ganz gut arbeiten. Und dann ist natürlich einfach auch wichtig, dass man sich vorher auch nochmal Gedanken macht zum Rennen. Läuft man da überhaupt ein flaches Rennen? Ne? Man kann sich natürlich eine 1,30 ausrechnen, aber am Ende gibt es dann 4 Hügel und das funktioniert gar nicht. Das heißt, geht natürlich euer Rennen nochmal durch, schaut euch das Gelände an, am Renntag selber auch nochmal die Bedingungen checken. Das heißt, gibt es auf der Strecke viel Wind, nicht, dass ihr dann komplett enttäuscht seid, deshalb mal ein bisschen ruhiger anzugehen und dann nicht gleich die ersten Kilometer weg gegen Wind rennen und das Tempo halten. Wie sieht es mit Hitze aus? Gerade jetzt im Frühling kann es ja doch mal unerwartet sehr, sehr heiß werden und unser Körper ist das überhaupt gar nicht gewöhnt und dementsprechend natürlich dann auch nochmal individuell am Renntag das Pacing etwas anpassen und korrigieren. Wenn ihr merkt, okay, die Bedingungen passen nicht, die Tagesform ist vielleicht nicht so optimal, dann sollte man vielleicht etwas verhaltener angehen, das Rennen.
Genau, oder wenn es jetzt so eine Strecke wie der Bienenwald-Marathon oder Halbmarathon am Wochenende war und da ist richtig schlechtes Wetter angesagt, dann ist der Lauf nämlich da richtig übel, weil du dann extreme Windanfälligkeit hast. Du läufst da lange Landstraßen entlang und dann kannst du halt so ein Pacing, was du dir vielleicht vorgenommen hast, gar nicht mehr aufrechterhalten.
Mhm. Genau, anderes, was man auch immer bedenken muss, ist man so der Wettkampftyp oder ist man vielleicht schon jemand, der im Training schon immer an sein Maximum geht? Das heißt, wenn ihr am Training schon mal am Maximum seid, dann macht es auch keinen Sinn, dass ihr im Wettkampf sagt, so, ich will da nochmal 3 Sekunden oben drauflegen oder 5 Sekunden pro Kilometer. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr auch eher euch an die Trainingsintensitäten hält, dass ihr die auch noch im Rennen durchzieht, weil die Herausforderung ist ja jetzt plötzlich nicht 3x5 Kilometer zu laufen, sondern 21 Kilometer ohne Pause, ohne Erholung. Also nochmal 5 Kilometer hinten dran plus nochmal die 1, irgendwas hinten dran und die Pause weg. Das ist ja schon eine Herausforderung genug. Durch eure Erholung und Tapering in den letzten Tagen habt ihr das auch sicherlich dann auch gut vorbereitet. Wenn ihr aber eher der Wettkampftyp seid, der immer schon bei jedem Rennen noch mal eine kleine Schippe um drauflegen kann, als im Training und dann noch die erholten Beine habt, dann könnt ihr sicherlich vielleicht auch vom Pacing noch mal 1, 2, 3 Sekunden abziehen und sagen, okay, wenn ich jetzt noch mal 3 Sekunden schneller laufe als im Training, dann habe ich vielleicht auch meine 1,20 erreicht und dann kann man vielleicht auch das Risiko eingehen und da mal mit ein bisschen riskanteren Pacing dann ins Rennen gehen.
Ja, genau, also das auf jeden Fall. Für die, wie du sagst, ich finde, Halbmarathon muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Pace sich noch relativ schnell anfühlt. Mhm. Man ist da ein bisschen langsamer wie eine 10-Kilometer-Pace, aber die Gefahr halt zu überziehen am Anfang, weil die 10-Kilometer-Pace man halt gewohnt ist oder wenn man weiß, wie sich die 10-Kilometer-Pace anfühlt, ist da relativ groß. Beim Marathon ist es eher, ja, finde ich ein bisschen einfacher, weil du nicht so in Richtung der 10 Kilometer Pace unterwegs bist. Aber gerade dieses, ich kann ja fast angehen wie bei einem 10er, darf aber nicht ganz so intensiv angehen, sondern muss ein bisschen ein paar Prozente drunter sein, ist da immer relativ schwierig, dann doch für viele zu treffen.
Ja, ich würde auch immer den Tipp geben, lieber mal ein bisschen ruhiger angehen. Und dann vielleicht nochmal nach 5 Kilometer nochmal leicht nach oben zu korrigieren. Ich bin im Prinzip kein Fan von einem Negativ-Split, aber für alle, die sehr unsicher sind mit dem Pacing, die vielleicht sagen, okay, ist heute denn der Tag der Tage oder habe ich denn ausreichend trainiert, ist es, denke ich, sinnvoll für einen Halbmarathon wirklich ein bisschen ruhiger anzugehen, ein bisschen verhaltener loszulaufen. Zum einen ist man dann nicht so sehr übermotiviert auf den ersten Kilometer und lässt sich da vielleicht schon Richtung 10 Kilometer Zeit ziehen und überzieht dann entsprechend und kann dann nochmal reagieren, wenn man es vielleicht doch merkt, wow, jetzt sind doch die Beine da. Ich habe mich da eher vielleicht ein bisschen beeinflussen lassen oder mich selber sozusagen in die Richtung eingeredet, dass es vielleicht heute nicht der Tag der Tage ist und dann läuft es dann doch und dann kann man schon nochmal eine kleine Schippe oben drauflegen in der zweiten Hälfte. Aber Sinn macht es natürlich, wenn ihr wisst, das soll heute funktionieren, ihr seid heute gut drauf, die Bedingungen passen, dass ihr ein sehr, sehr gleichmäßiges Rennen läuft, um einfach die Kohlenhydratspeicher nicht zu schnell in der letzten Hälfte zu leeren.
Ja, ich finde sogar, Halbmarathon ist wahrscheinlich das Rennen, also aus meiner Sicht, wo man, glaube ich, am besten einen Negativ-Split laufen kann. Mhm. Beim Zehner, wenn du da Negativ-Split läufst, dann hast du eh schon was verschenkt auf der ersten Hälfte. Beim Marathon können die wenigsten sagen, ab 30, jetzt packe ich nochmal richtig drauf. Weil man, da ist man froh, wenn man das Tempo, was man aktuell läuft, halt einfach durchzieht bis zum Ende. Da wirklich nochmal eine Endbeschleunigung reinzulegen, das geht dann eher schon Richtung Profi-Niveau. Dass, wenn man jetzt 3 Stunden Marathon läuft, dann kannst du nicht sagen, ich laufe die zweite Hälfte in jetzt 4:10. Das schafft man dann meistens nicht mehr, weil die Ermüdung dann auch einsetzt über die lange Distanz. Beim Halbmarathon, wie du sagst, kann es schon Sinn machen, um dich eben davor zu retten, bis zum Zehner zu schnell anzugehen und dann eher eine zweite Hälfte, ein starkes Finish hinzulegen.
Ja, aber denkt immer dran, ne, es ist nach dem Zehner kommt nochmal die Hälfte oben drauf. Genau. Selbst bei Kilometer 16 habt ihr noch 5 Kilometer vor euch und wenn ihr da schon sagt, boah, jetzt fühle ich mich richtig gut und überzieht, dann können halt die letzten 5 bis 6 Kilometer eine richtig, richtig harte Herausforderung werden und wenn ihr da überzogen habt, dann verliert ihr mal gut 10, 15 Sekunden pro Kilometer und dann sind natürlich schnell mal 2, 3 Minuten oben drauf gepackt.
Genau, also da eher normal angehen, also das ganze Rennen versuchen in der gleichen Pace durchzulaufen. Wenn es sein muss, dann ein bisschen langsamer anfangen und dann sich hinten raus die Zeit wiederholen.
Vielleicht mal kurz zum Tapern. Wann machst du so nochmal die letzte Qualitätseinheit vorm Halbmarathon?
Ja, ich würde, wenn jetzt Samstag, Sonntag Halbmarathon ist, schon nochmal am Dienstag eine Tempoeinheit ein bisschen einstreuen. Ob es jetzt ein Wechsellauf ist, wo ihr 1 Kilometer ungefähr im Halbmarathon-Tempo lauft, 1 Kilometer dann eher wieder im Dauerlauftempo.
So 5 Stück oder 6 Stück.
Und das 5 oder 6 Mal quasi hin und her wechselt. Sowas in die Richtung. Oder ob ihr nochmal, das ist eigentlich eine gute Einheit, würde ich sagen.
Ja, eine Woche davor vielleicht auch Dienstag, Mittwoch nochmal eine schöne Halbmarathon-Intervalle.
Genau, so 10 Tage vorher quasi. Ja.
Genau. Und dann könnt ihr so langsam ausklingen lassen. Längeren Lauf am Wochenende natürlich dann auch ein bisschen kürzen. Und vielleicht nicht mehr so viel Intensität in der letzten 6, 7 Tage reinbringen, sondern da schon ein bisschen rausnehmen, die Spannung aufrechterhalten mit lockeren Läufen. Vielleicht nochmal ein paar Sprints am Wochenende vor dem Rennen. Aber ich denke, wenn ihr dann am Mittwoch, also 10 Tage, 11 Tage vor dem Halbmarathon, dort nochmal eine Qualitätseinheit reinbringt, die nochmal richtig die Beine kaputt macht, dann ist es auch okay.
Genau, also viel mehr ist dann auch nicht mehr nötig.
Einlaufen. Werde ich tatsächlich häufiger gefragt, weil viele Trailläufer natürlich bei uns trainieren, sicherlich auch viele von den höheren Trailläufer sind und vom Ultra läuft man sich selten ein, würde ich mal behaupten. Wie machst du das mit den Einlaufen, wenn vor so einem richtigen Wettkampf wie ein Halbmarathon?
Ja, beim Halbmarathon würde ich jetzt 2 Kilometer irgendwie einlaufen, ein paar Sprints einbauen, paar Lauf-ABC-Übungen, nochmal Anfersen einbauen, vielleicht paar, wie schon gesagt, so ein paar kurze Sprints, ein bisschen Sprunglauf oder sowas, einfach sich komplett ein bisschen da zu erwärmen von der Muskulatur her.
Ja, denke ich auch. Also macht da nicht so viel, übertreibt nicht. Seht auch zu, dass ihr locker einlauft. Nicht jetzt da schon mit einem Kumpel, der eh schon schneller ist, euch noch mitziehen lässt. Das heißt, dort ein bisschen zu viel Energie verbraucht. Ich mache das genauso wie du, so 2, 2,5 Kilometer. Mache aber auch mal zwischendurch eine Gehpause. Mir geht es darum, dass man eher aktiv ist, dass man nochmal Magen-Darm nochmal so ein bisschen antreibt, vielleicht nochmal auf Toilette gehen kann, weil man ist ja dann am Ende 1,5, 2 Stunden vielleicht unterwegs, dann macht das auch nochmal Sinn. Und ansonsten, wie Lars sagt, halt um ein, zwei Sprint nochmal einbauen, vielleicht mal so ganz kurz zum Halbmarathon-Tempo beschleunigen, damit man nochmal merkt, okay, wo liegt das dann überhaupt?
Ja, also das kann man so kommen, und dann kommt man relativ beim Halbmarathon gut rein, weil die Belastung ja jetzt auch nicht gleich all out auf die Beine geht. Es ist ein bisschen anders wie bei einem 5-Kilometer-Lauf oder beim 10-Kilometer-Lauf, wo ja schon viel mehr muskuläre Belastung dann da ist. Beim Halbmarathon zwar auch nicht langsam, aber ist es dann noch ein bisschen sanfter sozusagen.
Ja, so gute halbe Stunde vorher vielleicht. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie groß der Halbmarathon ist und inwieweit und wie schnell ihr dann in den jeweiligen Startblock rein müsst.
Ja.
Also wenn es jetzt eher ein kleineres Marathon, Halbmarathon-Event ist, dann kann man sicherlich dort ganz gemütlich irgendwie eine halbe Stunde vorher einlaufen, dann nochmal auf Toilette, kurz die Wettkampfkleidung anziehen und dann los. Ja, und dann entsprechend halt dort abliefern. Mhm. Verpflegung, nimmst du da irgendwas mit?
Ja, also ich würde ein Gel direkt vom Start empfehlen oder auch eventuell eine Flask mit Kohlenhydratgetränk direkt vorm Start nochmal was zu sich zu nehmen. Weil meistens, wie du jetzt sagst, dann ist man eine halbe Stunde vorher eingelaufen für 10, 15 Minuten, ist nochmal umgezogen, ist hergefahren und so weiter. Das letzte Mal, dass man was gegessen hat, ist meistens dann schon ein bisschen weiter weg. Mhm. Und dementsprechend würde ich kurz vorm Start, so 4, 5 Minuten vorher, nochmal ein Gel nehmen, beziehungsweise Kohlenhydratgetränk nehmen, um einfach da nicht schon mit Unterversorgung oder halt weniger versorgt in das Rennen zu gehen, um dann nicht direkt nach 10 Minuten im Rennen was nehmen zu müssen.
Ja. Und im Rennen selber dann?
Genau, im Rennen selber würde ich je nach Rennlänge, wenn man so eine Stunde 30 unterwegs ist, würde ich nach ungefähr 40 Minuten oder nach 35 Minuten das erste Gel nehmen und dann knapp nach einer Stunde nochmal das zweite Gel reinhauen. Wenn man jetzt eine Stunde 15 unterwegs ist, wenn man zu einer schnelleren gehört, dann kann man bei 25 Minuten und vielleicht bei 50 Minuten beide Gels setzen. Wenn man jetzt eher 2 Stunden unterwegs ist, würde ich sogar bei 45 Minuten und bei 1,15 zwei Gels, 1,30 quasi so zwei Gels austauschen.
Ja.
Vielleicht dann sogar noch ein drittes nehmen.
Ja, ich denke auch, wenn man so 3 Stunden unterwegs ist, dann kann man sich auf jeden Fall... ein drittes Ersatzgel mitnehmen, was man dann vielleicht nochmal reinhaut, wenn man merkt, so die Energie lässt nach. So wie du sagst, also es passt sehr gut. Man kann das auch so ein bisschen gebunden an die Verpflegungsstation machen, wenn man schon sieht, aha, da in 300 Meter oder 100 Meter kommt die Verpflegungsstation, schon mal das Gel so ein bisschen aufreißen, dann kann man das auch gleich dort in so Mülltonnen entsorgen und vielleicht auch bei heißen Temperaturen das Gel dann auch ein bisschen mit Wasser runterspülen. Das ist dann auch eine gute Möglichkeit, dann muss man da nicht mit diesen Gelpackungen rumfummeln und die wieder irgendwelche Taschen packen. Aber im Prinzip kann man da alles super von der Verpflegung aus einem kleineren Laufgürtel oder aus kleineren Taschen machen, die man irgendwie an der Hose befestigt hat oder die dort angebaut sind. Die 2, 3 Gels passen da echt gut rein.
Ja,
also
genau.
Müssen jetzt auch nicht diese monsterfetten Gels sein, sondern da reicht auf jeden Fall diese mit 25, 28 Gramm Kohlenhydrate.
Genau, also ganz normales Standard-Gel reicht da auf jeden Fall. Trinken braucht man eigentlich nicht, würde ich sagen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr, also je nach Laufzeit natürlich, wenn ihr 2 Stunden unterwegs seid und es hat einen 25-Grad-Tag, dann könnt ihr natürlich gerne auch was trinken. Aber wenn ihr 1,30, 1,15 lauft, 1,45 lauft, nehmt gerne einfach einen Becher von der VP weg, trinkt einen Schluck und packt den Becher dann wieder weg. Mhm. Braucht jetzt nicht irgendwie mit Flask laufen oder sowas.
Nee, macht ja auch keinen Sinn. Das ist das Angebot ja auch immer da. Und die meisten Halbmarathons sind jetzt auch nicht so voll, dass man vielleicht in Stausituationen gerät. Gibt dann doch ja viele Helfer, die dann die Getränke auch reichen, sodass man das recht schnell machen kann. Und wie du sagst, so einen kleinen Schluck ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt wird es wärmer wieder draußen. Das passt dann auch ganz gut. Aber übertreiben muss man dann auch nicht.
Genau. Also von dem her passt es, glaube ich, für einen Halbmarathon ganz gut.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht erstmal, oder?
Ich glaube auch nicht. Also ich würde sagen, zieht da auf jeden Fall nochmal gut durch. Ich denke, das Training bringt ja auch jeden Trailläufer nochmal ein bisschen was, weil es wirklich auch ein hartes, brutales Training ist. Wir haben ja auch gesagt, es ist vielleicht einer der härtesten Leichtathletikstrecken überhaupt. Und für jeden Trailläufer, der sich natürlich dort mal beweisen möchte, den wird sicherlich auch im Training nochmal den ein oder anderen kleineren Schritt auf den Trails bringen.
Genau. Wir haben noch Halbmarathonpläne neu bei uns auf der Webseite. Mhm. Wir haben sie noch mal ein bisschen überarbeitet. Wer also jetzt noch einen Halbmarathon-Trainingsplan sucht, findet den bei uns unter 2peaks.de auf unserer Webseite.
Ja, genau. Also wer da noch mal 12 Wochen Gas geben möchte, der findet da auf jeden Fall noch mal ein paar Pläne mit coolen Einheiten und coolen Session.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu Lukas, oder?
Genau. Wir kommen zu unserem Athleten der Woche in dem Fall. Lukas, trainiert bei dir?
Genau. Lukas war jetzt in Neuseeland unterwegs, er hat so Backpacking-Erlebnis gemacht. Er hat sich da eine Zeit lang eine Auszeit von seiner Arbeit genommen und wollte dort ein anderes Land mal bereisen und erleben. Und genau, wir haben ihn jetzt einfach mal gefragt, wie er nach Neuseeland gekommen ist und wie das Training dann für sein Ziel, wo wir gleich auch nochmal drüber sprechen, funktioniert hat und wie das geklappt hat.
Genau, hören wir mal rein.
Ja, servus Anne und Lars. Freut mich, dass ich euch heute ein bisschen was über meinen Urlaub in Neuseeland und das dortige Training dann für die 100 Kilometer Distanz beim Talavera Ultra jetzt im Februar berichten darf. Ja, ich hatte jetzt quasi über den Winter, dank meines Arbeitgebers, die Möglichkeit, da 3 Monate Urlaub zu machen und bin dann Ende November quasi nach Neuseeland geflogen. Und für mich war jetzt so in der Urlaubsplanung eigentlich von Anfang an klar, dass ich da auf alle Fälle die Laufsachen dann mitnehmen mag und auch die Möglichkeit nutzen mag, dann dort ein paar Rennen zu laufen und generell zum Schauen, wie das dort so abläuft und was so die Unterschiede sind. Ich bin dann im Dezember, also Anfang Dezember, bei einem ziemlich kleinen Event dann eine kürzere Strecke, so über 24 Kilometer, 1000 Höhenmeter gelaufen. Und jetzt im Februar sind dann, wie gesagt, die 100 Kilometer beim Talavera Ultra angestanden. Die Vorbereitung für den Talavera hatte dann eigentlich komplett während der Reise stattgefunden und ich habe echt die Einheiten, die dann so im Trainingsplan drin waren, echt da sehr gut dann unterbekommen. Da muss man schon aber auch dazu sagen, dass das recht intensiv mit dem Arne abgestimmt war und ich habe ihm da eigentlich dann immer mal wieder so eine kleine Übersicht dann quasi geschickt, wo ich dann notiert habe, wann ich voraussichtlich wo bin, welche Möglichkeiten es da zum Beispiel da gibt dann zum Trainieren und wie das da generell vom Gelände her so ist. Und das hat er dann dementsprechend eingeplant und von dem her hat das echt da super funktioniert dann. Und generell ist es sowieso so, nachdem ja die Hauptattraktionen jetzt dort sowieso eher so die Landschaft und die Natur sind, hat es einfach angeboten, da viel Laufen zu erkunden und das dann auch mit dem Training zu kombinieren. Es gibt dort auch etliche gut markierte Mehrtageswanderungen, von denen man dann zum Beispiel auch im Rahmen von einem längeren Lauf dann einfach einen großen Teil dann auf einmal ablaufen kann. Eins von den Highlights dann auf alle Fälle während der Reise, jetzt auch abgesehen von den Rennen, war dann der Northern Circuit. Das ist eine Mehrtageswanderung auf der Nordinsel, wo man einen Vulkan umrundet, den die Herr der Ringe-Fans quasi als einen Schicksalsberg kennen. Die Runde hat 45 Kilometer, so knapp 2000 Höhenmeter. Und die bin ich dann quasi im Rahmen vom längsten Lauf dann auch in der Vorbereitung quasi dann auf einmal dann abgelaufen. Und die ist einfach landschaftlich echt sehr voll abwechslungsreich und trailtechnisch ist da auch alles dabei, was es irgendwie so gibt, so von steil und technisch bis zu flowige Trails, wo man es ordentlich laufen lassen kann, ist echt irgendwie auch alles dabei und das war echt eine wunderschöne Runde.
Genau, Lukas berichtet ja, wie er dort unterwegs ist in Neuseeland, was er dann auch erlebt hat. Er war dann auch im Norden von Neuseeland unterwegs und hat dort den Spuren von Herr der Ringe gefolgt. Hat dort den Schicksalsberg sozusagen umrundet, sagt er selber, und beschreibt dann einfach auch, dass es richtig, richtig cool ist. Er hat mir dann auch im Laufe dieser Wochen und Monate, die er da verbracht hat, immer mal wieder coole Bilder geschickt. Also ich muss da auf jeden Fall sagen, das ist schon ein sehr, sehr geiles Trailrunning-Land. Mhm. Also die Bilder und die Videos, die er mir weitergeleitet hat, waren wirklich mega.
Ja, solange du halt keinen Ring zum Schicksalsberg tragen musst.
Ja, und dann und
irgendwelche Spinnen und Orks auf dich warten oder so.
Irgendjemand, den noch den Finger abbeißen am Ende. Aber ist das was für dich, was du mal machen magst?
Ja, also Neuseeland ist schon ein Land, wo sicherlich irgendwann mal ein Traum wäre, hinzukommen, da die Landschaft zu sehen, da auch vielleicht wie der Lukas auch ein bisschen Backpacking-technisch unterwegs zu sein. Also auf jeden Fall auch eines der Traumdestinationen auf jeden Fall.
Mhm. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall auch gerne mal anschauen. Ist vielleicht nichts, was jetzt unbedingt morgen auf der To-Do-Liste steht, aber wenn sich das ergibt und wenn man doch mal vielleicht über eine längere Reise oder eine längere Auszeit in seine berufliche Laufbahn nachdenkt, ist sicherlich mal was, was ich mir auch mal auf die Fahne schreibe, nach Neuseeland zu kommen. Aber es gibt auch so viele andere Länder, die ich noch anschauen möchte. Das heißt, alles kann man eh nicht sehen, Aber wer weiß, also Landschaft ist wirklich mega. Ich glaube, da gibt es aber auch coole Berichte von anderen Läufern, die dort unterwegs sind, wo man mal ein bisschen reinschauen kann, wenn man das machen mag.
Ja.
Genau, als nächstes hat er dann auch nochmal von seinen Rennen berichtet, weil zum Abschluss, 3-4 Tage bevor er dann auch wieder zurückgeflogen ist, hat er beim Talavera Ultra teilgenommen, über die 100 Kilometer. Und das ist natürlich der Grund gewesen, warum er hier zum Läufer der Woche gewählt wurde. Und deshalb fragen wir ihn mal, wie das Rennen denn überhaupt funktioniert hat und was er dort unterwegs erlebt hat.
Zum Rennen selber dann. Ja, also es war dann am 17. Februar, war dann der Talavera Ultra mit 105 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Und insgesamt lief das Rennen echt gut und bin damit Ergebnis und Platzierung wirklich sehr happy. Vor allem mal dafür, dass jetzt so für mich der erste 100er war. Obwohl es eigentlich so vom Startweg gleich gar nicht so gut losgegangen ist. Ich habe da relativ kurz nach dem Start schon gemerkt, dass die Gesäßmuskulatur so auf beide Seiten echt ziemlich zugemacht hat. Und das ist dann zwar immer ein bisschen besser geworden, sobald es irgendwie einigermaßen bergauf gegangen ist und ich so ins Gehen wechseln habe können. Ja, aber ich hatte dann schon so ein bisschen die Sorge, wie das dann zum Rennen weitergeht, wenn ich so früh schon im Rennen dann irgendwie so Probleme habe. Aber so nach knapp 40 Kilometer war das dann irgendwie schlagartig weg und genau, dann ging es ja erstmal so normal weiter. Ja, nach guter Hälfte dann von der Strecke, so nach 60 Kilometer, ist dann so in den längsten und steilsten Uphill dann des Tages dann gegangen, wo man dann ja wirklich dann längere Zeit mal am Stück dann hiken hat können. Ja, das war halt dann wirklich genau zur vollen Mittagshitze und da hat man dann echt so ein bisschen dann den Stecker gezogen. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass am Rennsack dann wirklich die Luftfeuchtigkeit extrem hoch war. Ja, und da habe ich mich dann wirklich auch für einige Zeit wirklich ziemlich kraftlos gefühlt und dann erstmal wirklich nur darauf konzentriert, dass ich dann zur nächsten VP komme. Und habe mir dann dort da wirklich dann ein bisschen Zeit genommen, dann, dass ich mir ein bisschen runterkühle und auch ein bisschen feste Nahrung dann wieder zu mir nehme. Und glücklicherweise habe ich dann beim Weglaufen dann von der VP dann mich ja an zwei Läufer dann so ein bisschen dranhängen können, die vom Tempo her eigentlich ganz ordentlich unterwegs waren. Ja, und habe mich dann wieder so ein bisschen erholt. Ja, und im Endeffekt war es dann so, ja, von 75 Kilometer so bis ins Ziel, dass eigentlich kontinuierlich dann so sich so kleinere Hochs und Tiefs dann abgewechselt haben. Aber das ist ja, glaube ich, für so ein Ultra dann hinten raus ja ganz normal. Ja, genau. Und nach knapp 11,5 Stunden war ich dann im Ziel.
Genau, also Lukas ist auf jeden Fall am Ende 19. Mann geworden.
Ja, richtig gesamt, coole Leistung, ja.
Ja, gesamt 24. im UTMB-Rennen, also muss man schon sagen, Respekt. 11 Stunden 29 war er selber unterwegs. Super starke Leistung, 105 Kilometer, erste 100er auch am Ende. Die Saison dadurch auch nochmal extrem verlängert. Dadurch haben wir ja mehr oder weniger die Saisonvorbereitung ja mitten im Winter gemacht, wo alle anderen in der VO2-Max-Phase unterwegs sind, hat Lukas noch auf den langen Sachen geschaut und da auch entsprechend dann in Neuseeland trainiert. Das macht auch Spaß als Trainer, weil man dann so ein bisschen wieder einen anderen Typen hat in seinen Athletenkreisen, die komplett kontrovers zu den anderen trainieren. Also das macht dann auch Spaß, dass man nicht immer alle gleich so hier VO2-Max, anaerobes Training, Wintertraining macht, sondern da auch mal wieder welche hat, die halt mitten im Winter einen Winter- oder einen Wettkampf
vorbereiten. Wettkampf machen, genau.
Also da auf jeden Fall Glückwunsch an Lukas, Respekt für die sehr, sehr starke Leistung.
Genau, und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja jetzt auch Bock, nächstes Jahr in Neuseeland den Terror River Ultra zu laufen.
Genau, ob das sich lohnt, haben wir nämlich auch nochmal gefragt. Also lohnt es sich da auch für den Talavera Ultra hinzufahren? Und zuletzt haben wir natürlich auch gefragt, ob ein 100-Kilometer-Lauf noch eine Option für ihn ist. Na, er hält es, glaube ich, noch offen. Auch bei mir im Austausch hat er sich noch nicht ganz so drauf eingelassen, aber hat trotzdem zwei andere coole Ziele, die jetzt kurzfristig anstehen. Ich würde sagen, da berichtet er nochmal selber.
Das Event jetzt so selber war eigentlich ja echt gut und vor allem auch echt top organisiert. Insbesondere auch so die freiwilligen Helfer da an die VPs waren echt einfach auch mega nett und herzlich. Genauso wie man eigentlich die Neuseeländer generell so kennenlernt. Und auch die Atmosphäre jetzt im Rennen mit den ganzen anderen Teilnehmern war echt irgendwie auch mega entspannt und locker. Ja, was mir jetzt vielleicht so am Rennen nicht ganz so gut gefallen hat, war dann so ein ja schon ein bisschen doch recht hohe Anteil dann auch an Forststraßen. Ja, und also die Startzeit war vielleicht jetzt aus meiner Sicht nicht ganz so glücklich gewählt. Dadurch, dass halt die 50 Kilometer Strecke so eine gute Stunde vor uns gestartet ist, sind wir dann doch schon relativ früh dann so nach 7, 8 Kilometer auf die hinteren von der 50er Distanz aufgelaufen und ja, da gab es dann schon an der einen oder anderen MVP dann einmal ziemlich lange Schlangen, so beim Wasser auffüllen. Das war jetzt nicht ganz so ja, optimal, aber insgesamt war es echt eine gute Veranstaltung und hat wirklich auch Spaß gemacht. Insgesamt kann ich dann eigentlich nur sagen, dass es sich auf alle Fälle auch wirklich lohnt, jetzt für alle, die eventuell irgendwie mal überlegen, auch nach Neuseeland und zum Reisen, dass man auf alle Fälle die Laufschuhe mitnimmt und da die Trails erkundet und vielleicht auch so das ein oder andere Rennen dann mitnimmt. Das ist ja doch einfach irgendwie anders wie bei uns jetzt so also die Rennen, die man so kennt in die Alpen und ja, es lohnt sich auf alle Fälle, das dann einmal so anzuschauen. Genau, wie geht es dann jetzt so in der Saison jetzt für mich so weiter? Ich bin jetzt gerade oder habe jetzt gerade mit dem Trainingsblock so mit dem Mix aus Zone 4 und Zone 5 angefangen. Und als nächstes Rennen steht jetzt dann im Mai erstmal ein Straßenmarathon an. Und ja, auf die Trails werde ich denke jetzt erstmal so den bisherigen Mix aus kürzere Rennen und dann vielleicht ein, zweimal im Jahr dann auch was Längeres dann beibehalten. Und als nächstes Hauptziel jetzt auf die Trails wartet im Juli dann erstmal die 50 Kilometer Distanz beim Eiger in der Schweiz.
Genau, also man sieht dann auch mit Marathon und Eiger, da hat er dann auf jeden Fall neue Herausforderungen wieder
Ja,
gefunden.
aber bleibt noch ein bisschen offen mit den 100 Kilometern.
Ja, das hat er. Mal gucken, was dann noch im Herbst kommt, ob er das nochmal angehen möchte. Aber man sieht dann schon, es ist auch cool, dass man dann so ein Ziel erreicht hat. Und es muss ja nicht für alle Leute über 100 Kilometer werden. Also ich denke auch, die 100 Kilometer mit 11,5 Stunden ist geiles Ziel, was man
Ja, auf jeden
schaffen
Fall.
kann.
Ja.
Da muss man jetzt nicht gleich den nächsten 100 Meiler herauskramen.
Ach, kann man schon.
Kann man, ne?
Gibt ja in Australien noch einen, oder?
Ja. Aber es war ja auch ein Thema, was wir auch am Wochenende durchaus ja, besprochen haben. Ich glaube, der Florian hat da auch davon berichtet, dass der, also Florian Krasel, dass natürlich schon die letzten Jahrzehnte oder vielleicht vor 10 Jahren immer das Ziel war, immer weiter, schneller und länger zu laufen. Nee, nicht schneller nicht, also weiter und länger
Weiter
so.
und länger, ja.
Und genau, das war ja so ein bisschen auch das, was wir vielleicht miterlebt haben, jetzt am Wochenende. Vielleicht kannst du ja mal einsteigen, wie wir da hingekommen
Genau.
sind.
Also am Wochenende stand in Innsbruck das erste Trailrunning-Symposium vom ÖLV auf dem Plan, vom Österreichischen Leichtathletikverband veranstaltet. Am Samstag, Sonntag sollte es hier verschiedene Vorträge geben. Unter anderem vom Florian Grasel, von Eva Maria Sperger zum Thema Psychologie. Der Alex Pittel von der Laufwerkstatt hat ein bisschen über das geplante Trailrunning-Kompetenzzentrum und die Trailrunning-Ausbildung zum Laufinstructor berichtet. Ich habe einen Vortrag über Training jenseits von Marathondistanz auch gehalten und der Florian Ehrenbichler hat noch über Nachwuchsarbeit für Trailrunning berichtet. Daniel Jochum hatte über Ernährung berichtet und der Andreas Dürr hat noch über ja, Laufeffizienz bzw. über Gehen-Hiking quasi berichtet. Außerdem gab es da noch eine abschließende Diskussionsrunde am Sonntag und ja, wo Florian Grasel, Alex Pittel, Daniel Jochum und ich unter Anleitung von Michael Geißler so ein bisschen über die Zukunft des Trailsports diskutieren durften. War eine coole Sache, weil wir waren, was waren ungefähr 100 Leute, waren da als ja, Publikum beide Tage, Samstag und Sonntag und doch sehr, sehr interessante Vorträge auch mit dabei waren.
Ja, auch eine bunte Mischung aus Zuhörern. Von den bekannteren Trailläufern waren einige da. Moritz zum Beispiel war da. Der Alexander Hutter, oder?
Ja.
Ja. Er war zum Beispiel auch
Die
da.
Isabel Wichler war da, Isabel Speer war da, also ja.
Genau, also auch ja, so kleinere Handvoll von guten Trailläuferinnen und Läufer haben sich dort auf jeden Fall verirrt. Die anderen waren sicherlich auch Fans des Sports, selber auch aktiv. Und einige Trainer vom Verband, aber auch Trainer aus Innsbruck bzw. aus der Öffentlichkeit haben sich dort einfach gezeigt und waren dabei und haben sich die Vorträge angehört.
Genau, für uns hat das Ganze ja schon am Freitag begonnen. Wir sind ja Freitag hingefahren weil wir das gute Wetter und die Möglichkeit, in Innsbruck zu sein, nutzen wollten, noch eine Trailrunde an der Nordkette, in der Nordkette zu laufen. Rosanna hat sich dann uns für die Hälfte der Runde angeschlossen und es hat wirklich Bock gemacht an dem Tag, weil war schön in der Sonne an der Nordkette, war aber auch gut warm, also schon ein bisschen auch gelitten auf jeden Fall, aber halt auch coole Trails zum Laufen gewesen.
Ja, ich war froh, dass ich Rosanna nur eine Stunde eingetragen hätte, habe, so. Sie hat sich dann auch wirklich sehr strikt an meine Vorgaben gehalten. Sie
musste sich das Elend auf der zweiten Hälfte nicht mehr mit anschauen.
Genau, weil sonst hätte sie, glaube ich, erlebt, wie wir da in dieser Hitze etwas verreckt sind. Ja. Ich meine, gut, die Zeit war gar nicht so verkehrt am Ende.
Nee, knapp über 3 Stunden für 25 Kilometer mit 1200 Höhenmetern war gar nicht so schlecht.
War nicht so schlecht, aber ja, wir waren schon ein bisschen paniert am Ende und haben ganz schön gelitten.
Ganz schön gejammert haben wir auch.
Ja, das kann man so sagen. Also Rosanna ist da auf jeden Fall relativ locker unterwegs gewesen. Wir haben dann auch nochmal die Herzogrenzwerte verglichen.
Ich habe auch mal für 6 Minuten Zone 4 Hallo gesagt im Aufstieg.
Ja. Ich habe für 6 Minuten Zone 3 Hallo gesagt, ja.
Ja, ich musste ja durchlaufen.
Du musstest durchlaufen und Rosanna 750 plus ITRA-Punkte, ja, die hat zum Glück Zone 2 noch erreicht und viel Zone 1, aber nicht wirklich irgendwelche hohen Werte hinbekommen.
Genau, also wir sind dann nach 3 Stunden wieder zurück gewesen aus der Nordkette, haben dann entsprechend eingecheckt ins Hotel und am Abend stand für mich ja noch ein TV-Auftritt auf dem Plan.
Ja.
Sogar mit Live-Übertragung. Ich war auch erstmal ein bisschen überrascht. Ich wusste natürlich, dass es sowas sein soll, aber dass es dann so professionell aufgezogen war in einem eigenen Medienstudio in Hall. Und zwar hieß das Magazin Uphill. Auf dem Sender K19, was ein österreichischer Sender ist, kann man bei YouTube auch noch nachschauen. Also wer da irgendwie Uphill eingibt bei YouTube mit K19, der bekommt dann da auch die Aufzeichnung nochmal, kann sich das nochmal komplett anschauen. War Dennis Wischniewski war dabei, Florian Grasel, Eva-Maria Sperger, Alex Pittel und ich. Mhm. Auch wieder moderiert von dem Marco, der auch da oftmals die ATF-Moderierungen auch schon immer macht. Und war eine coole Geschichte, glaube ich.
Ja, war.
Du hast ja eher als vom Publikum dann erlebt.
Ja,
also ich als Teilnehmer muss sagen, war es eine coole Geschichte.
Ja, es war so ein bisschen, weil ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet. Ich dachte, okay, du machst da irgendeinen Videoauftritt, ich schill mich dann irgendwo in eine Ecke und beschäftige mich in der Zeit. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Publikum da ist. Es war jetzt auch nicht das große Riesenpublikum, es waren natürlich Angehörige plus ein, zwei Mitarbeiter, die dann noch in der Gruppe gesessen haben, damit da Leute sitzen. Und ja, war ein cooler Auftritt auf jeden Fall. Die wollen das irgendwie auch öfters machen. Ich bin gespannt, ob das was wird, ob das angenommen wird und mal gucken, was da noch in den nächsten Monaten kommt. Es war jetzt vielleicht nicht die Runde, wo viel diskutiert wurde, weil es jetzt nicht so kontroverse Themen waren.
Genau, es ging so hauptsächlich um die Nachbereitung von der Weltmeisterschaft und nochmal ein kleiner Rückblick auf die Weltmeisterschaft.
Ja, aber alle haben da auf jeden Fall das ein oder andere dazu beigetragen. Und von Marco auch mega geleitet den Vortrag. Also da ist auf jeden Fall jemand gewesen, der das richtig gut moderieren kann und auch dann die Leute entsprechend da abholt, die auf der Bühne sitzen und die vielleicht das nicht so gewohnt sind.
Ja, wer Bock hat, kann sich das, wie gesagt, bei YouTube nochmal anschauen bei K19. Bisschen strange, war wirklich auch gepudert und Augenbrauen nachgezogen bekommen sozusagen. Also es war wirklich mit Maskenbildnerin perfekt vorbereitet.
Ja.
Das war ein bisschen strange, fand ich. Aber ansonsten hat es Bock gemacht.
Ja, mal gucken. Ja, wir werden jetzt auch gleich nochmal ein bisschen über dieses Trailrunning-Kompetenzzentrum sprechen. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen der Hauptgrund. Deshalb sprechen wir die ganze Zeit so ein bisschen um diesen Punkt herum.
Genau, also ein Teil des Symposiums war eben die Vorstellung des neuen Trailrunning-Kompetenzzentrums. Österreich plant hier in Innsbruck eine Art Anlaufstelle für ambitionierte Trailrunner, Trailrunnerinnen, wo einfach ein perfekteres Training ermöglicht. Das soll nicht mit einem Trainer höchst direkt sein, sondern eher das Surrounding darum, weil Trainer haben die eigentlich alle oder hat fast jeder seinen eigenen und da soll auch keiner weggenommen werden oder soll auch nicht verlagert werden, sondern man will da eher eine perfekte Umgebung für die Läufer, Läuferinnen schaffen und zwar seien es durch Ärzte, durch Physios, die sich über das Olympiazentrum dann organisiert werden können, dass man einfach einen einfacheren Zugang hat zu Ärzten, zu Physios und nicht hier wochenlang auf einen Termin warten muss,
genau.
Obwohl man in Anführungszeichen Profisportler ist und vielleicht ein akutes Problem hat. Gleichzeitig auch Möglichkeiten für Seminare, Kurse, ein kleines Krafttraining, auch möglich sein wird im Kompetenzzentrum. Und auch hier ja, einfach eine Anlaufstelle zu schaffen für den im ersten Schritt, wie die weiteren Schritte dann auch aussehen, ob das Ganze dann eventuell nochmal größer wird und so weiter, wird sich dann zeigen. Aber zumindest auf dem ersten Moment so eine Art Anlaufstelle einfach.
Ja, es soll ja auch weitergedacht werden. Also die wollen ja dann auch den Trailrunning-Sport in den ja, vorhandenen Strukturen ausbauen. Und die vorhandenen Strukturen sind natürlich dort die Leichtathletikverbände, die Leichtathletikvereine. Das heißt, die wollen halt dort nicht nur in Innsbruck, sondern in ganz Österreich über dieses Trailrunning-Kompetenzzentrum den Sport in die Vereine bringen und dort halt von der Jugend an, von dem Kindesalter an Trailrunning halt fördern und auch leben und das auch in den Vereinssport mit einbinden und nicht zuletzt auch in den Schulsport.
Genau, also es war schon eine interessante Geschichte, wenn das funktioniert mit dem Trailrunning-Kompetenzzentrum, wenn da entsprechend der Zuspruch auch kommt, kann das, glaube ich, eine coole Geschichte werden. Mhm. Mal schauen, wie groß das Ganze dann werden kann. Weil wir haben dann schon so gedanklich ein bisschen weiter gesponnen, was das für ein Anlaufpunkt sein kann und so weiter. Aber da muss es halt auch erstmal hinkommen.
Ja, also es ist alles noch sehr am Anfang der Ideensammlung. Es sind sicherlich auch noch Fragen offen wie finanzielle Förderungen. Es soll im Gesamten großteils unabhängig sein. Also soll jetzt nicht eine Marke führend in der Sponsoring drin sein, sondern soweit es geht, wird wahrscheinlich schwer unabhängig sein, aber es wird sicherlich ganz dolle auch vom ÖFV, also dem Leichtathletikverband, dort gefördert und unterstützt. Und der nächste Schritt ist natürlich dort jetzt nicht zu sagen, okay, wir wollen jetzt Vereinssport leben und durchführen, sondern auch Trainer auszubilden. Das heißt, dort soll dann auch ab Ende des Jahres, das ist auf jeden Fall das wirklich feste Datum auch, Trainer im Bereich der Trailrunnings ausgebildet werden. Das heißt, dort kann man über einen staatlich geprüfter Trainer oder Constructor heißt das, eine Ausbildung machen und dann später auch den A-Trainer in der Lizenz erreichen, was theoretisch die ja, olympische oder weltmeisterschaftliche Trainertätigkeit auch akzeptiert und das im Trailsport.
Genau, und ist auch im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja auch, es gibt ja bisher viele Trainerausbildungen privat angebotene, sei es auch von der ASTA in Österreich, von der Austrian Trailrunning Organization oder auch in Deutschland von der Academy of Sport, von Laufcampus, von diversen anderen Anbietern, gibt es ja Trainerscheine, die man machen kann, aber der Unterschied ist hier, dass der ÖLV da wirklich einen staatlich geprüften Laufinstructor hinstellt. Und auch nicht mit wenig Aufwand. Also wir sprechen da von 200 Unterrichtseinheiten, die man präsent in Innsbruck absolvieren muss. Mhm. Also das ist mal nicht kurz mit 2 Tagen am Wochenende erledigt.
Ja, also das soll über 4 oder 5 Wochenenden gehen. Also 4 Wochenenenden plus, glaube ich, dann die...
Eine ganze Woche ist auch noch einmal mit dabei.
Genau, Prüftermine dann auch so entsprechend. Und das finde ich aber schon sehr interessant, dass man da sagt, okay, wir machen jetzt nicht irgendwie nur eine Lauftrainer-Ausbildung und dann seht halt zu, was ihr da mit Trailläuferinnen und Läufern macht. Sondern da sind dann wirklich auch Kurse dabei, die für Trail-Learning spezial sind, sei es praktische Anweisungen, als auch Trainingstipps, Methodik und wissenschaftlichen Part, der sich wirklich mit Trail-Learning beschäftigt, aber auch mit der alpinen Kunde, alpinen Auswertung, aber auch Erste Hilfe, natürlich auch soziale Aspekte wie Pädagogik und sowas.
Sportpsychologie war auch noch mit dabei,
genau. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Im Gesamten ja, gibt der ÖLV oder der Leichtathletikverband bzw. der Trailrunningverband dort richtig, richtig Gas.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man schon auch als Resümee des Wochenendes ziehen. Klar mag das mit dem Trailrunning-Kompetenzcenter noch ein bisschen in der Luft hängen, bis das dann umgesetzt ist. Auch das Nachwuchskonzept, was der Florian vorgestellt hat, sehr, sehr viel gedankliche Ideen, auch wie man da an Schulen rantritt. Vielleicht in den Schulen die Kinder schon zum Trailrunning überreden möchte sozusagen. Alles vielleicht auch ein bisschen ja Zukunftsmusik oder weite Gedanken, die man hier spinnt. Aber die Gedanken sind halt schon mal da. Und man macht sich da Gedanken, wie man eventuell an den Nachwuchs rankommt, wie der Sport weiter professionalisiert werden kann, wo man neue Athleten herkriegt, wo man da wirklich vernünftige Strukturen aufbaut. Und da macht Österreich schon ganz schön Gas.
Ja, klar, das bezieht sich dann am Ende alles sehr auf Innsbruck. Da muss natürlich auch noch weitere Strukturen geschaffen werden, sei es dann für junge Athleten vielleicht auch Internatsschulen und die Anbindung dort an die Olympiazentrum oder Stützpunkt. Das wird auf jeden Fall die nächste große Herausforderung, aber ja, die Schritte sind gemacht, es geht voran, ganz im Gegenteil von Deutschland.
Ja, also das ist halt der große Unterschied, da macht man sich wirklich Gedanken, wie sowas weitergehen kann. Der Sport ist nicht nur irgendwie 1% vom DLV, der halt sich eh nicht dafür interessiert, was da passiert. Also mal böse hinterher gesagt. Aber da hat man schon das Gefühl gehabt, auch die Vertreter vom ÖLV, wo vor Ort waren bei dem Symposium, sich schon auch für das Potenzial des Trailrunnings und für die Sportart da wirklich interessiert haben.
Ja, muss man ja auch sagen, Österreich hatte definitiv zum großen Teil, gerade auf den kurzen und schnellen Strecken, schon Deutschland den Rang abgelaufen. Klar, wir haben hier in Deutschland auch nur zwei Bundesländer vielleicht, wo die Alpen irgendwie angrenzend sind. Aber wir sind natürlich ein ganz, ganz großes Land, wo halt im Prinzip nichts passiert und wo man sich dann wieder in zwei Jahren oder bei der nächsten WM im nächsten Jahr entsprechend beklagt, dass vielleicht die Leistungen dann ja keine Gesamtmedaille oder eine Einzelsilbermedaille am Ende dort steht. Aber man macht auch nichts dafür.
Ja, also das war wirklich so das große, der große Quintessenz aus dem Wochenende, dass Österreich da schon richtig reinhaut, ja.
Genau, ich habe das ja auch so ein bisschen mal weitergedacht. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, wir machen dann einen Verein in Innsbruck, der heißt jetzt Trailrunningverein.ev, keine Ahnung was, der jetzt da der große neue Gamechanger wird. Aber das ist halt der Anfang. Also, na, im Prinzip muss sich jeder halt fragen, ob er da nicht irgendwo mitmacht. Auch wir müssen uns irgendwo fragen, ob wir da nicht einen Teil zu beitragen, vielleicht dann auch auf deutscher Sicht. Ob dann am Ende der nächste Hannes Namberger jetzt als Beispiel mal herauskommt, weiß man nicht. Aber wenn man hier keinen Verein mal gründet, wo dann junge Leute auch das als Anlaufpunkt nehmen und sehen, dann passiert halt auch nichts. Und vielleicht kommt dann halt einer von solchen Mädels und Jungs einfach auch durch und ja, hat Freude an dem Sport, macht den dann auch entsprechend über viele, viele Jahre. Und das haben wir ja auch gelernt, auch durch den Vortrag über diesen Jugendausbildung, dass das natürlich ganz immens entscheidend ist für die Leistungsentwicklung, dass man da schon früh auch wirklich spezifisch trainiert und die Athletinnen und Athleten da auch auf die ja, kommenden Herausforderungen anpasst. Und dann werden sicherlich auch ja nicht das größte Talent zu einem kleinen Nachwuchs in unserem Sport.
Genau, und bisher ist ja eher so, dass viele von den guten Trailläufern, jetzt auch gerade aus deutscher Sicht zum Beispiel, ja eher aus anderen Sportarten so ein bisschen rausgefallen sind, weil sie eventuell nicht mehr gut genug waren oder weil sie gemerkt haben, vielleicht doch nicht die Sportart, wo ich ganz vorne mitlaufen kann oder mitmischen kann. Ich werde mal schauen, was vielleicht im Trailrunning los ist oder dann quer eingestiegen sind, auch erst mit 25, 28 Jahren teilweise auch. Und gerade dieser Ansatz auch hier von Österreich wirklich schon früher versuchen hinzukommen. Ob das dann alles funktioniert mit irgendwelchen Schul-AGs oder sonst irgendwas, Trailrunning, wird sich dann zeigen. Aber der Gedanke ist zumindest da und auch das Konzept ist da. Und jetzt muss man schauen, wie Österreich das schafft umzusetzen.
Ja, für die, das ist ja wirklich auch langfristig gedacht. Wenn sie jetzt irgendjemanden begeistern, der jetzt 10 Jahre alt ist, 11 Jahre, 12 Jahre oder wie auch immer, dann ist der natürlich die nächsten 10 Jahre noch nicht in den Profisport angekommen. Danach dann vielleicht, wenn er da richtig Bock drauf hat und das auch die nächsten Jahre durchzieht. Kurzfristig muss man natürlich schauen, wo der Nachwuchs herkommt. Da ist es natürlich nicht verkehrt, dass man vielleicht weiterhin in anderen Ausdauersportarten rekrutiert. Haben wir ja auch gesagt, da eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir holen jetzt Sportlerinnen und Sportler aus dem Radsport, aus den Wintersportarten, Skilanglauf, Skitouren gehen oder aus der Leichtathletik raus, die einfach vielleicht in ihrer Kernsportart aktuell nicht mehr ganz die hohen Leistungen bringen oder dort auch die Chance nicht mehr haben, international zu WM oder zu Olympia fahren und zu sagen, hey, im Trailsport, auch wenn es fies ist, da reicht's noch, da könnt ihr noch Leistung abrufen. Und wenn sie dann sowieso schon Bock auf Berge haben, Bock auf alpine Regionen, dann sind sie sicherlich in unserem Sport ja, gut aufgehoben und können dort einfach durch ihre Ausbildung in der Jugend, in dem Kindesalter halt wahrscheinlich sehr, sehr hohe Leistungen abrufen. Und wir sehen ja auch, wie du gesagt hast, dass viele Sportler aus den Bereichen kommen, die jetzt auch zu den absoluten Top-Athleten unserer Trailrunning-Szene gehören. Nicht zuletzt Kilian zu nennen, der ja aus den Skitouren gehen kommt.
Genau, also von dem her war es wirklich ein interessantes Wochenende, da mal so ein bisschen die Gedanken weiterzuspinnen. Und ja, Österreich gibt Gas.
Ja. Mal gucken, was da auf jeden Fall kommt. Hast du für dich so ein bisschen was mitgenommen, was du sagst, ey, das war jetzt nochmal cool am Wochenende, das willst du selber nochmal weiterdenken oder?
Ja, ich fand also diese Lauftrainer-Ausbildung staatlich geprüft gar nicht so schlecht. Das werde ich wahrscheinlich auch für mich selber verfolgen, wenn es dann soweit ist, da das auf jeden Fall mit teilzunehmen, weil es eine coole Geschichte ist, was der ÖLV da hinkriegt und eventuell auch schauen, inwiefern wir uns an dem Trailrunning-Kompetenzcenter beteiligen können. Vielleicht gibt es ja auch von deutscher Seite irgendwann mal die Überlegung, da doch ein bisschen was näher zu mehr zu machen, eher was zu fokussieren und da wäre ich dann auch gerne mit dabei, wenn Deutschland auf die Idee kommen würde, da irgendwas zu machen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein so ein Punkt, den ich auch mitgenommen habe, dass ich mir durchaus vielleicht auch diese Ausbildung nochmal persönlich vorstellen kann, weil man muss ja mal abwarten, wie sich der Sport entwickelt. Florian hat das ja auch so ein bisschen gesagt, vielleicht wird der Sport doch mal olympisch. Das ist natürlich eine Sache, wo vielleicht viele Athletinnen und Athleten auch sehr kritisch sehen oder viele aus unserem Sport, aus der Szene. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, dass der Sport wirklich an Akzeptanz und Größe auch gewinnt und am Interesse der Öffentlichkeit, wenn man das haben möchte, dann ist natürlich Olympia eine Möglichkeit und dann braucht man auch als Trainer, um da wirklich vielleicht auch mitzumischen, die Lizenz des staatlich geprüften Trainers und dann ist es mir wurscht, ob ich für Österreich oder für Deutschland die Ausbildung gemacht habe, solange ich nach Olympia komme als Trainer, als Athlet werde ich es nicht mehr schaffen.
Ja, da wird es knapp.
Deshalb werde ich es mir auch mal anschauen. Aber ich muss auch sagen, was mich auch begeistert hat, einfach diese positive Stimmung vom ÖLV, vom Leichtathletikverband dort, die waren im Gesamten sehr begeistert. Es war jetzt ja nicht nur die Trail-Typen da, wie der Michael Geißler,
heißt er? Michi Geißler. Genau,
Michi, ja. Sondern halt auch wirklich die anderen, die halt den Ausdauersport im Gesamten begleiten, vom Triathlon bis zum Skilanglauf, bis zur Leichtathletik, die haben sich das genauso angeschaut und schienen da durchaus interessiert zu sein an den kleinsten Nischensport ihrer Bereiche wahrscheinlich und haben da wirklich Bock drauf und schienen da auch ein hohes Interesse zu haben von Leuten, wie du ja gesagt hast, bei diesem Trailrunning-Symposium zu lernen und einfach auch in anderen Sport an Respekte zu sehen.
Ja, also, genau, haben sich auch sehr interessiert die Vorträge alle mit angehört, interessante Fragen gestellt, also da war schon großes Interesse vom ÖLV auch da.
Muss man halt auch sagen, klar, in der deutschen Abteilung, da schien man nicht so interessiert zu sein an die Haustrainer, begegnet die ja mit Skeptik und Abweisung. Und da war es wirklich so, dass auch der Berglauf- und Trailrunning-Koordinator, ein älterer Herr, ich weiß nicht, Gary heißt der oder Gerhard oder so, wirklich sehr offen war, sich da auch auszutauschen und auch unsere Ideen und wissenschaftlich oder trainingswissenschaftlichen Sachen so ein bisschen in der Diskussion aufzunehmen und beim Abendbrot da auch wirklich viel mitdiskutiert hat und Bock drauf hat, wobei er eigentlich nichts mit Trailrunning zu tun hat
bis dahin. Also war echt cool, da auch mal so einen offenen Verband mitzuerleben, der da auch interessiert ist.
Mhm. Ja, genau. Schauen wir mal, was da geht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir werden sicherlich da ein bisschen mitmischen im Kompetenzzentrum, aber da mal gucken, was sich ergibt.
Genau.
Wir warten ein bisschen ab. Wir beobachten die Szene, wir sind aber auch gewillt, da vielleicht zu beizutragen, auch wenn es dann vielleicht auch ein bisschen über, oder nicht immer über wirtschaftliche Aspekte geht, sondern auch über die Sache der Szene voranzutreiben. Und da haben wir ja Bock drauf und da gucken wir mal, was wir machen.
Genau, also von dem her mal gucken, was die Zukunft da bringt in Österreich. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch.
Ja.
Wir werden trainieren heute noch auf jeden Fall. Die Woche, am Wochenende gehen für mich Playoffs im Eishockey los.
Ach Gott.
Ja. Also nicht für mich, aber als Fan sozusagen für mich. Schwenningen spielt in Straubing, also von dem her wird für mich das Wochenende eher eishockeylastig.
Alkoholisch, oder nicht?
Nein.
Nein. Dann musst du ja zurückfahren.
Ja. Also von dem her sehr eishockeylastiges Wochenende auf jeden Fall.
Na dann drücken wir die Daumen für Villingen Schwenning oder wie heißt denn der Verein?
Schwenninger Wild Wings heißt der Verein.
Okay, ja.
Villingen Schwenning ist die Stadt.
Okay, dann auf jeden Fall viel Erfolg für deine Mannschaft.
Danke.
Und für alle anderen natürlich viel Erfolg beim
Trail. Also wer uns aus Straubing hört, tut mir jetzt schon leid.
Okay.
Ja.
Für alle anderen aber trotzdem ganz viel Erfolg bei ihren Wettkämpfen am Wochenende. Und ansonsten gutes Training, durchgezogen und viel Spaß dabei.
Genau, bis nächste Woche.
Bis dann.